Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die heutige Textlesung steht, wie bereits angekündigt, im ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. An sein geliebtes Kind im Glauben. Der Name Timotheus bedeutet so viel wie Gottverehrer und wurde ihm von seiner Mutter Eunice und seiner Großmutter Lois verliehen. Sie waren gottesfürchtige Juden, die an den Herrn Jesus Christus gläubig wurden und Timotheus von Kindheit an in den Schriften des Alten Testaments unterwiesen. Das war mal ein kleiner Exkurs. Und nun lese ich aus Kapitel 6 die Verse 6 bis 11. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut.
Israel vor genau 2000 Jahren. Ein ganz normaler Arbeitstag neigt sich dem Ende entgegen. Die Mitglieder einer Familie kommen nach und nach von der Arbeit auf dem Feld, einer Baustelle oder dem Markt nach Hause. Maria, die Mutter, bereitet das Abendessen zu. Es ist nichts Besonderes, was sie auftischt. Wie fast jeden Abend gibt es Brot, Käse, Oliven, Trauben, Datteln, Zwiebeln, Gurken und ein paar Fische zu essen. Zum Trinken wird mit Wasser verdünnter Wein gereicht. Fleisch oder erlesene Kostbarkeiten gibt es nur an den wenigen Festtagen im Jahr. Mehr kann sich Maria mit ihren Kindern nicht leisten. Schon gar nicht, seitdem ihr Mann vor wenigen Jahren verstorben ist. Er war lange der einzige Versorger der Familie. Aber zum Glück waren die meisten ihrer 7 Kinder schon groß genug, um mitzuarbeiten. Als er starb, so dass sie nicht Hunger leiden muss, wie so viele Witwen um sie her, die keine familiäre Unterstützung haben. Ihre Söhne und Töchter kümmern sich gut um sie. Als ihre 7 Kinder schließlich alle zusammen mit ihr zum Abendessen zusammengekommen sind, bittet sie ihren ältesten Sohn, ein Dankgebet zu sprechen. Die Stimmung beim Abendessen ist gut, wie fast immer, denn sie haben von allem genug, was sie zum Leben brauchen. Ein Dach über dem Kopf, auch wenn es manchmal reichlich eng ist, Kleidung, zwar nicht neu oder gar modern, die aber ihren Zweck erfüllt. Ausreichend zu essen und dazu auch noch gesund, jedenfalls verglichen mit dem, was wir so heutzutage meistens essen. Sie haben einander und wissen sich in dieser familiären Gemeinschaft geliebt und geborgen. Und sie haben einen Gott, an den sie glauben und den sie anbeten. Mit anderen Worten, sie haben von allem genug, was sie wirklich zum Leben brauchen und sind mit diesem Leben zufrieden, soweit das in dieser Welt möglich ist. Übrigens, manch einer ahnt es vielleicht schon, der älteste Sohn, der gerade das Tischgebet gesprochen hat, heißt Jesus. Die geschilderte Situation habe ich mir natürlich ausgedacht. Sie ist nicht in der Bibel oder anderswo zu finden. Tatsächlich wissen wir über die ersten 30 Lebensjahre von Jesus, abgesehen von seiner Geburt und seinem Ausflug in den Tempel als 12-Jähriger, praktisch gar nichts. Wir wissen aber, dass er mindestens 6 Geschwister hatte. Seine 4 Brüder werden sogar namentlich erwähnt. In 1. Markus 6, Vers 3 lesen wir, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? die beiden letzteren nicht mit den gleichnamigen Jüngern zu verwechseln, und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Mindestens zwei Schwestern muss Jesus also auch gehabt haben. Vielleicht waren es sogar drei, vier oder fünf. Durch den Tod seines Vaters Josef war Jesus plötzlich der älteste Mann im Haus und für seine Mutter und die jüngeren Geschwister mitverantwortlich. Große Sprünge konnte die Familie mit Sicherheit nicht machen. Sie konnte lediglich ein Leben in Bescheidenheit und Genügsamkeit führen. Ein Lebensstil, den Jesus bis zu seiner Kreuzigung beibehalten hat. Und um Genügsamkeit soll es heute auch gehen. Jesus, der Genügsame. Dazu noch einmal der Predigttext, den wir vorhin schon einmal in der Lesung gehört haben. Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Mensch Gottes, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Ein Leben in Genügsamkeit, das sollen wir also anstreben. Aber was ist denn jetzt genau unter Genügsamkeit zu verstehen? Vielleicht hilft es, erst einmal zu schauen, was Genügsamkeit nicht ist. Folgende sechs Begriffe habe ich dazu gefunden. Erstens, Gier. Der Wunsch, immer mehr zu besitzen, ohne Grenzen, auch wenn man genug hat. Zweitens, Unersättlichkeit. Ein Zustand, in dem man nie genug bekommt, egal wie viel man hat. Das Herz ist nie wirklich zufrieden. Es will immer das Nächste. Drittens, Konsumrausch oder Materialismus. Wenn das Leben sich vor allem um Kaufen, Haben und Besitzen dreht. Viertens, Anspruchsdenken. Ich habe ein Recht auf mehr. Fünftens, Unzufriedenheit. Der innere Zustand, der sagt, so wie es ist, reicht es mir nicht. Sechstens, Verschwendung oder Maßlosigkeit. Der sorglose Umgang mit Ressourcen. Ich versuche jetzt mal eine Definition von Genügsamkeit. Genügsamkeit ist eine Lebenshaltung, bei der ich zufrieden bin mit dem, was ich habe, wenn meine Grundbedürfnisse gestillt sind. Genügsamkeit ist dabei nicht Mangel, sondern die Freiheit, nicht immer mehr haben zu wollen. Genügsamkeit befreit. Was für ein Segen ist es, wenn mein Gegenüber ein genügsamer Mensch ist, der nicht ständig nach mehr strebt, sondern eine innere Zufriedenheit ausstrahlt. Der ist frei zu streben nach dem, was wirklich zählt, so heißt es in Vers 11, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Das ist es, was zählt. Vor über 30 Jahren war ich mit der christlichen Organisation OM für 6 Monate in Indien. Die Mehrzahl der Inder lebt in großer Armut. Betteln, teilweise sehr aufdringlich, ist dort an der Tagesordnung. Umso erstaunlicher war ein Erlebnis, das ich dort hatte. Wir sind dort viel mit Fahrrädern unterwegs gewesen. Aufgrund des nicht gerade optimalen Zustands der Reifen und der Straßenverhältnisse kam es häufiger mal vor, dass man einen Platten hatte. Zum Glück stand aber alle paar hundert Meter irgendjemand an der Straße, der den Reifen reparierte. So ließ ich eines Tages meinen Plattenreifen von einem vielleicht 12 Jahre alten Jungen flicken, der das auch im Handumdrehen erledigt hatte. Die Reparatur sollte 2 Rupien kosten. 20 Rupien waren damals 1 Mark. 2 Rupien waren also gerade mal 10 Pfennig. Auch auf Euro und die heutige Zeit hochgerechnet wären das gerade mal vielleicht 10 bis 20 Cent. Ich wollte großzügig sein und gab ihm 4 Rupien. Das hatte er aber nachdrücklich nicht akzeptiert. Das wollte er auf keinen Fall haben. 2 Rupien waren anscheinend der faire Preis und auch wenn ich das Geld hatte, wollte er es nicht. ein sehr beeindruckendes Beispiel von Genügsamkeit, das ich bis heute nicht vergessen habe. Vor vielen Jahren gab es mal eine sehr bekannte Fernsehwerbung von der Sparkasse, bei dem es um Geldanlage ging. Zwei alte Schulbekannte treffen sich zufällig in einem Café wieder und der erste gibt gleich stolz an mit "Mein Haus, mein Auto, mein Boot". Einige lächeln, die erinnern sich. Das ist 30 Jahre her. Wobei derjenige jeweils das entsprechende Bild dazu auf den Tisch knallt. Der andere Mann kontert aber, indem er ebenfalls auf Fotos sein Haus, sein Auto und sein Boot präsentiert. Alles eine Nummer größer. Der erste, der gerade noch großspurig und selbstsicher war, guckt plötzlich ganz betröppelt. Obwohl er mehr hat, als er zum Leben braucht, ist er plötzlich unzufrieden, weil er im Vergleich den Kürzeren zieht. Wir alle stehen ständig in der Gefahr zu vergleichen. Ja, unser ganzes kapitalistisches Wirtschaftssystem ist darauf ausgerichtet, immer mehr zu kaufen und zu konsumieren. Mehr, größer, schneller. Überall sind wir von Werbung umgeben, bei der Wünsche geweckt werden sollen, die wir vorher gar nicht hatten. Und niemand sollte so arrogant sein, zu denken, dass er dafür nicht anfällig ist. Wir alle sind Werbeopfer. Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen unsere Marktwirtschaft und halte die soziale Marktwirtschaft, die wir in Deutschland haben, für eine relativ gute Idee, jedenfalls verglichen mit Wirtschaftssystemen vieler anderer Länder. Als Christen sollten wir aber den Anspruch haben, uns davon nicht vereinnahmen zu lassen, sondern ein Leben in Genügsamkeit zu führen, so wie es Paulus in Vers 6 und 7 des Predigttextes schreibt. Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit, denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum können wir auch nichts hinausbringen. Und Paulus liefert uns auch gleich die Begründung, warum wir Genügsamkeit anstreben sollen. Wir haben nichts auf die Welt gebracht. Das ist etwas, an das wir uns immer wieder erinnern sollten. Die Bibel warnt eindrücklich vor der Gefahr des Geldes. Monika hat es vorhin schon vorgelesen. Wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist deshalb vergebens. Im Neuen Testament erzählt Jesus das vielen sicherlich bekannte Gleichnis vom reichen Kornbauern. In Lukas 12 lesen wir: Dann wandte er sich an alle: Hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte: Was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Jetzt habe ich eine Idee. Ich werde die alten Scheunen abreißen und die neuen bauen so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann werde ich mir sagen, du hast es geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus, lass es dir gut gehen, iss und trink und genieße dein Leben. Aber Gott entgegnete ihm: Wie dumm du doch bist. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und Jesus schloss mit den Worten: So wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Versteht mir nicht falsch, dieses Gleichnis spricht sich in seinem Kern nicht gegen sinnvolle Zukunftsplanung im Sinne von Vorsorge aus. Auch grundsätzlich gegen Reichtum wird hier nichts gesagt. Was aber Jesus einfordert, ist der richtige Umgang damit. Wenn ich nur Reichtum für mich selber anhäufe, so wie der Kornbauer, um mir ein schönes Leben zu machen und mich damit in Sicherheit wähne, bin ich auf dem Holzweg. Mein Leben kann jederzeit vorbei sein. Stattdessen soll ich das, was mir Gott anvertraut hat, verantwortungsvoll immer auch für andere einsetzen. Jetzt, heute. Nicht erst später, wenn ich selber meine, genug zu haben. Alles, was wir besitzen, gehört in Wahrheit nicht uns, sondern ist uns nur von Gott geliehen. Wir sollen treue Verwalter dieses Besitzes sein. Manfred Siebald bringt es in einem Lied zum Ausdruck, das wir auch nach der Predigt singen werden. Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Womit wir voreinander prahlen, das bringt uns alles doch vor Gott nicht weit. Durch unsere glatten Schalen aus Titeln und aus Zahlen schaut er in unsere Einsamkeit. Das Leben sieht ganz anders aus, wenn wir mit Gottes Augen sehen. Wir lernen anders mit der Welt und mit uns selber umzugehen. Ein Perspektivwechsel hin zur Sicht Gottes. Das hat Konsequenzen. Ich gehe anders mit mir selber um und auch mit dieser Welt. Diese Welt ist Gottes Schöpfung, die es zu bewahren gilt. In unseren christlichen Kreisen ist das weitestgehend unterbetont. Wir Deutschen beuten die Erde aus, das ist eine Tatsache. In der kommenden Woche am 3. Mai ist für Deutschland der Erdüberlastungstag. Der Erdüberlastungstag markiert den Tag im Jahr, an dem die Menschen alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht haben, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann, weil wir so viel konsumieren. Mit anderen Worten, wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden wie wir in Deutschland, bräuchte man fast 3 Erden. Wenn wir da hingegen so weitermachen wie bisher, ist die Erde bald unwiderruflich zerstört. Und auch wenn in den USA der Erdüberlastungstag bereits am 13. März war, möge sich doch jeder bitte an seine eigene Nase fassen. Nochmal, Besitz ist nicht grundsätzlich schlecht, aber er bindet Zeit, Kraft und Energie. Unser Hauptaugenmerk, die Grundausrichtung unseres Lebens, soll auf Gott ausgerichtet sein. Im Bewusstsein unserer Vergänglichkeit, aller Dinge, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen und deshalb dazu neigen, ihre Bedeutung zu überhöhen. Wenn ich nun einen genügsamen Lebensstil einübe, so wirkt sich das nicht nur auf meine innere Zufriedenheit aus, sondern ich habe auch die Möglichkeit zu teilen, etwas abzugeben. Stellt sich die Frage, wie viel soll ich denn abgeben? 10% ist doch klar, oder? Das werden vermutlich viele Christen sagen. So eindeutig ist das aber nicht. Schauen wir einmal, was die Bibel dazu sagt. Im Alten Testament ist es Jakob, der erstmalig Gott 10% seines Besitzes verspricht, wenn er ihm hilft. Mose hat die Abgabe des Zehnten dann in den Gesetzen festgeschrieben. Dabei diente diese Abgabe vordienlich 3 Zwecken. Erstens wurden die Leviten, also die hauptamtlichen Priester, davon versorgt, die ihr ganzes Leben Gott gewidmet hatten. Zum Zweiten diente der Zehnte der Armenfürsorge, also mildtätigen Zwecken. Und der dritte Zweck war die Finanzierung von Festen, die der Gemeinschaftspflege und dem Lobpreis Gottes dienten. Kann man alles im 4. und 5. Buch Mose nachlesen, wenn man möchte. Im Neuen Testament gibt es keine ausdrückliche Regel oder ein ausdrückliches Gesetz zum Geben des Zehnten. Einzig in Matthäus 23, Vers 23 deutet Jesus an, dass es nicht verkehrt ist, 10% abzugeben. In einem Streitgespräch mit den Pharisäern sagt er hier, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gibt ihr Gott den zehnten Teil, aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. An anderer Stelle ist Jesus sogar noch wesentlich radikaler, als er den reichen Jüngling in der bekannten Geschichte dazu auffordert, seinen gesamten Besitz zu verkaufen. Den Armen zu geben und ihm nachzufolgen. Auch hier wird wieder deutlich, alles ist uns nur von Gott geliehen. Alles, was ich meine zu haben, gehört in Wirklichkeit ihm. Wir sollen uns lieber Schätze im Himmel sammeln. Trotzdem sind 10% natürlich eine gute Richtschnur, mit der viele Christen gut fahren. Und egal, ob du 5%, 10% oder 20% spendest, so gibt es eine Grundvoraussetzung beim Spenden und die steht in 1. Korinther 9, Vers 7. Dort heißt es, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wenn deine Gabe nicht von Herzen kommt, dann lass es lieber. Gott braucht dein Geld nicht. Bete stattdessen, dass du in Zukunft von Herzen mehr geben kannst als bisher. Denn auf dem Geben steht eine Verheißung, die uns zugutekommt. Dazu 2 Bibelverse, einen aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen. In Maleachi 3, Vers 10 steht, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Und in 2. Korinther 9, Vers 6 steht, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, aber wer viel sät, der wird auch viel ernten. Wenn wir selber nichts geben, bringen wir uns damit um den Segen, der darauf liegt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass mich Gott umso reicher macht, je mehr ich spende. Das insbesondere in Amerika vorkommende Wohlstandsevangelium spricht genau in diese Richtung. Das ist eine absolute Irrlehre. Reicher wird in der Regel nur der Pastor, der sich Luxusvilla und Privatjet leistet. Also wenn Wladimir hier mit dem Porsche vorfährt, dann reden wir. Aber Gottes Segensverheißung steht. Ihm können wir vertrauen. Er lässt uns nicht hängen. Ich selber hatte dazu mal eine sehr prägende und eindrückliche Erfahrung mit Gott. In meinen jungen Jahren habe ich häufiger mal kleine Anspiele für den Gottesdienst geschrieben. Mit der Zeit hatte sich da so einiges angesammelt, dass ich schließlich beschloss, diese an einen Verlag zu schicken. In einem Anfall von Leichtsinnigkeit habe ich damals Gott versprochen, dass ich den möglichen Gewinn, den ich mit dem Buch erzielen würde, zu 100% spenden würde. Nun, es kam tatsächlich zur Veröffentlichung und nach einem Jahr bekam ich eine Überweisung für das erste Verkaufsjahr von 487 Euro. Zu der Zeit haben wir gerade unser Haus gebaut und immer mehr schwarze Löcher taten sich auf, in denen unser Geld bzw. die Gelder unseres Kredites, also Geld, was wir gar nicht hatten, verschwanden. Ich habe gehadert. Sollte ich wirklich alles spenden, wie versprochen? 50-50 wäre doch fair, oder? Letztendlich habe ich dann doch alles gespendet. Auf die 500 Euro kam es dann auch nicht mehr an. Ich habe sogar auf 500 Euro aufgerundet. Einige Tage später bin ich zur Bank gegangen und habe die Kontoauszüge geholt. Die minus 500 Euro waren abgebucht. Gleich danach standen aber plus 500 Euro. Im ersten Moment dachte ich an einen Buchungsfehler, bis ich dann feststellte, dass die plus 500 Euro der Gewinn eines Loses der Aktion Mensch waren, das meine Frau und ich seit mittlerweile fast 30 Jahren haben. Man muss schon einen großen Glauben haben, um das als einen Zufall anzusehen. Kleine Anmerkung, in den 30 Jahren Losbesitz haben wir nie wieder einen größeren Betrag gewonnen. Und auch ansonsten habe ich nie wieder gespendetes Geld postwendend irgendwie zurückbekommen. Für mich war das damals ein einmaliges Sprechen Gottes, gerade weil ich so gehadert habe. Hey, vertrau mir, ich versorge dich. Drei aktuelle Beispiele von Menschen, die versuchen, genügsamer zu leben. Jetzt bräuchten wir mal die Präsentation. Sind dabei nicht unbedingt alles Christen, aber trotzdem vorbildlich, finde ich. Lukos, kennt ihn jemand? Dachte ich mir, kennt niemand, ne? Mit 23 Jahren ist er der jüngste Bundestagsabgeordnete. Er gehört zur Partei der Linken. Nun kann man viele Punkte dieser Partei durchaus sehr kritisch sehen. Was mir aber tiefen Respekt abverlangt, ist die Tatsache, dass er von 2.500 Euro im Monat leben möchte. Als Bundestagsabgeordneter verdient er ca. 11.000 Euro. Den Rest des Geldes will er jeden Monat an gemeinnützige und soziale Projekte spenden. Seine Begründung? Ich finde, dass abgehobene Gehälter zu abgehobener Politik führen können und vor allem Bundestagsabgeordnete spüren sollten, ob die Butter oder der Strom schon wieder teurer geworden sind. Jetzt kommt der zweite, Sebastian Klein. Er ist Ex-Millionär. Er hat 90% seines Vermögens gespendet. Er plädiert für eine höhere Erbschaftssteuer und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Er hat ein Buch geschrieben, das gerade veröffentlicht wurde, Toxisch reich. Hier ein kurzer Ausschnitt aus einem Interview mit ihm. Im Jahr 2012 habe ich gemeinsam mit drei Mitgründern das Unternehmen Blinkist ins Leben gerufen. Ein Dienst, der Buchinhalte in kurze, verständliche Zusammenfassung überträgt. Dann braucht man das ganze Buch nicht lesen. Vor etwa 2 Jahren wurde Blinkist von einer australischen Firma übernommen. Der Großteil meines Vermögens stammt aus diesem Verkauf. Nach dem Verkauf belief sich mein Privatvermögen auf etwas über 5 Millionen Euro. In dieser Zeit fiel mir auf, dass das Geld zunehmend mein Denken bestimmte. Ich fing an, mich mehr mit Investitionen, Renditen und Vermögensverwaltung zu beschäftigen. Auf eine Art, die mir selbst unangenehm war. Ich hatte das Gefühl, mich zu weit von dem zu entfernen, was mir eigentlich wichtig war. Beziehungen, einfache Freuden, Natur. Ich habe rund 500.000 Euro behalten, allerdings nicht als Rücklage, sondern um sie weiter in Unternehmen zu investieren, mit denen ich aktiv arbeite. Den Großteil habe ich in eine gemeinnützige GmbH überführt. Frage: Bereuen Sie manchmal Ihre Entscheidung, sich von den Millionen getrennt zu haben? Antwort: Manchmal denke ich, hätte ich mir nicht ein Haus kaufen sollen? Aber im Endeffekt nein. Ich möchte später nicht da sitzen und sagen, ich habe Vermögen gehortet, während die Gesellschaft zerbricht. Drittes Beispiel, diesmal ein Christ. Karl Elsner. Er ist der CEO, oder man könnte sagen Vorstandsvorsitzende der Schweizer Firma Victorinox, die Messer herstellt. Das berühmte Schweizer Taschenmesser kommt aus ihr. Er lebt bewusst als Christ und lässt christliche Werte in seine Unternehmenskultur mit einfließen. Das zeigt sich auch an der Bezahlung. Er achtet sehr genau darauf, dass die Gehaltsschere nicht zu weit auseinandergeht in seinem Unternehmen. So verdient er als Geschäftsführer, der das höchste Gehalt bekommt, nur das 6-fache des am schlechtesten bezahlten Angestellten. Hört sich jetzt vielleicht immer noch viel an, aber verglichen mit anderen Unternehmen ist das sehr, sehr wenig. Der Durchschnitt liegt bei 144 als Faktor. Oliver Blume von VW verdient 10 Millionen. Das ist ungefähr 200 Mal mehr als der, der am wenigsten verdient bei VW. Naja, jetzt könnte man ja sagen, die haben ja auch so viel. Viel mehr als ich, die können auch gut was abgeben. Wenn ich so viel hätte, würde ich das auch machen. Aber ist das wirklich so? Mark hatte ein Problem. Also fragte er seinen Pastor um Rat. Herr Pastor, ich habe in letzter Zeit Schwierigkeiten, meinen Zehnten zu geben. Und wo genau liegt die Schwierigkeit? Fragte der Pastor zurück. Mark erklärte. Früher, als Jugendlicher, als ich 100 Euro im Monat hatte, gab ich 10 Euro. Das war leicht. Als ich Student war, standen mir 1.000 Euro jeden Monat zur Verfügung. Also gab ich 100 Euro, das war auch noch okay. Aber jetzt verdiene ich 10.000 Euro im Monat und das ist schwer. Immerhin sind 1.000 Euro im Monat sehr viel Geld. Könnten Sie bitte für mich beten? Klar, sagte der Pastor, beten wir. Vater im Himmel, du siehst Marks Probleme beim Geben des Zehnten. Damit er weniger Probleme beim Geben hat, reduziere doch bitte sein Monatseinkommen wieder auf 1.000 Euro. Fünf Fragen und Gedankenanstöße zum Schluss. Die gibt es auch als Zettel vorne am Büchertisch, wer sie sich mitnehmen möchte. Erstens, was macht das Thema Genügsamkeit mit dir? Fühlst du dich provoziert, angeklagt, ertappt? Sage Gott doch deine Gedanken und Gefühle im Gebet und höre, was er dir sagen und zeigen will. Zweitens, bist du bereit, Gott deine Ressourcen zur Verfügung zu stellen und ihm zu vertrauen, dass er dich versorgen wird? Sprich mit ihm noch über deine Ängste und Sorgen und lass dir zeigen, was dein nächster Vertrauensschritt sein kann. Drittens, setz dich hin und mach eine Liste mit den Dingen, die dich glücklich machen und deinem Leben Sinn geben. Und schau mal, was davon Geld kostet und wie viel. Ich bin mir sicher, die meisten Dinge kosten wenig oder gar nichts. Viertens, überleg dir doch bei jeder anstehenden Ausgabe in Zukunft, egal ob Auto, Handy, Hose oder T-Shirt, ob du die Sache wirklich brauchst oder ob es das Alte nicht auch noch eine Weile tut. Fünftens, Bitte Gott darum, dich von der Sucht des Vergleichens zu befreien und ein freigebiges Herz zu erhalten, damit dir Geben nicht mehr schwer fällt, sondern ein Bedürfnis wird und dein Leben immer mehr ein Abbild vom Lebensstil Jesu. Amen.